nach vorne, das will ich in deiner ganzen Pracht sehen. Ich finde, du veränderst dich null, seit ich dich kenne.
Oha.
Damals sahst du alt aus, heute bist
ja,
du ganz
ja,
frisch.
Ja, ja. Okay.
Genau. Und es ist ja immer ganz gut, wenn man so einen Referenten ein bisschen besser kennenlernt. Viele kennen dich jetzt schon so ein bisschen zumindest. Einmal im Jahr ist ja schon mal was. Und ich habe wieder ein paar Fragen, die ich dir gerne stellen würde, dass wir einfach mal wissen, wie so momentan deine Lage ist.
Du willst wissen, was ich gefrühstückt habe?
Kannst du uns auch erzählen, wenn du möchtest.
Nee.
Gut.
Habe ich vergessen.
Der Uli ist viel unterwegs und erlebt auch eine Menge. Ich würde mal gerne wissen, was bewegt dich momentan in der gesellschaftlichen Situation, in der Weltsituation, vielleicht auch in deinen persönlichen Dingen, was bewegt dich am stärksten gerade?
Oh, ich glaube, es gibt so ein paar Fragen, die bewegen uns alle. Im Augenblick muss ich sehr viel über Heizung nachdenken. Das hängt damit zusammen, dass wir einen Wasserschaden hatten oder haben in unserem Haus. Wir haben das im Juni letzten Jahres an die Versicherung gemeldet. Wir haben inzwischen seit ein paar Tagen grünes Licht, dass wir endlich die Geschichte angehen können. Unser Heizkessel ist 30 Jahre alt, läuft noch prima, Gasheizung. Aber die Frage ist, wie lange noch, weil es keine Ersatzteile mehr gibt. Und ich glaube, das sind so Fragen, die viele Deutsche im Augenblick bewegen. Ja?
So die ganz alltäglichen,
der alltägliche
Wahnsinn. Ne?
Genau. Ja, man versucht uns zu erklären, dass Wärmepumpen das Allheilmittel sind, aber im geistlichen Bereich und im praktischen Bereich wissen wir, es gibt keine Allheilmittel.
Das ist wohl wahr. Obwohl eins gibt's, aber gut.
Ja, ja, da kommen wir drauf zu sprechen.
Genau. Wenn du die Gelegenheit hättest, eine Konferenz zu veranstalten, wo alle Mächtigen dieser Welt säßen und du dürftest ihnen einen Satz sagen, das ist eine Herausforderung, die Frage. Was würdest du sagen? Also säß Joe Biden, Wladimir Putin, Olaf Scholz und wie sie alle heißen, Emmanuel Macron. Und die säßen da alle und würden lauschen und nur darauf warten, jetzt sagt der Herr Hofius uns was ganz Wichtiges.
Ich glaube, was ich sagen würde, ist Epheser 2, Vers 14, wo es heißt, er, Jesus, ist unser Friede. Weil er derjenige ist, der die Feindschaft zwischen Gott und Mensch überwunden hat. Dadurch, dass er am Kreuz für uns starb. Alle Welt schreit nach Frieden. Und wie friedlos die Welt ist, das sehen wir ganz deutlich. Und ich denke, dieser Hinweis ist ganz wichtig. Frieden alleine bei Jesus, weil er den Frieden mit Gott schafft.
Okay, das ist gut. Also der Uli kennt die Fragen vorher nicht. Ja, ich, nur nochmal, dass ihr wisst, er ist nicht darauf vorbereitet. Jetzt habe ich noch drei ganz kurze Punkte, also die haben jetzt gar nichts mit dem zu tun, was wir gerade hatten. Ich nenne dir jetzt zwei Begriffe und du darfst einen wählen, den du wählen würdest. Ja? Also, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Bier oder Wein?
Wein.
Bayern München oder Borussia Dortmund?
Borussia Dortmund, wenn schon, wenn schon.
Okay, gut. Jetzt kommen die Emotionen, jetzt höre ich auf. Du darfst noch mal kurz, oder bleib hier, wir beten gerade zusammen und dann.
Was machen wir ein Thema heute Morgen?
Und dann bist du an der Reihe. Genau, wir beten noch zusammen. Wenn wir können, stehen wir auf dazu. Großer Gott, wir sind heute Morgen hier, um über ein Thema nachzudenken. Die Reise des Glaubens. Und wir sind gespannt, wo die Reise hingeht. Auch in unserem Leben. Keiner weiß, was morgen ist, ja noch nicht mal das, was in 5 Minuten sein wird. Und so grundlegende Fragen, über die wir uns hier Gedanken machen, die sind wichtig, mega wichtig. Und ich möchte beten, dass du dem Uli gute Worte gibst, dass das, was er vorbereitet hat, in unsere Situation hineinspricht. Danke, dass wir das schon oft erlebt haben. Ja, und wir sehnen uns wirklich auch nach Frieden, Frieden in dieser Welt, persönlichen Frieden und wollen dir danken, dass du wirklich gute Ratschläge hast für uns, weil du unser Schöpfer bist. Wir wollen dir die Ehre geben und beten jetzt um deinen Segen. Amen.
Amen. So, weil unser Thema heute Morgen weder Bayern München noch Borussia Dortmund ist, habe ich das Thema an die Tafel geschrieben. Es geht also um die Reise des Glaubens. Ich bin vor
Ja, vorgestern bin ich zurückgekommen aus Norddeutschland. Hatte eine unglaublich lange Fahrt, viel länger gebraucht, als ich dachte. Ich habe gedacht, ich vermeide es, über Lüdenscheid zu fahren. Bin stattdessen über Köln gefahren und es war nicht besser. Stau über Stau. Und was mir auffiel, war eine ganz, ganz große Anzahl von Wohnmobilen und Wohnwagen, die unterwegs waren. Natürlich im Blick auf das lange Wochenende und das verheißungsvolle Wetter, das wir heute auch genießen können. Wir sind auf der Reise. Und weil ich selbst Camper bin, ist mir ein Mann der Bibel ganz besonders sympathisch. Und ich glaube, dieser Mann, den kann man ohne weiteres bezeichnen als den Urvater aller Camper. Und dieser Mann heißt Abram, beziehungsweise Abraham. Und ich lese uns einige Verse vor aus 1. Mose Kapitel 11, von Vers 31 an bis Kapitel 12, Vers 9. Und wer eine Bibel dabei hat, der kann herzlich gerne die Bibel aufschlagen und mitlesen. 1. Mose Kapitel 11, Vers 31. Und Terach, so heißt es da, und Terach nahm seinen Sohn Abram, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Und die Lebenszeit Terachs betrug 205 Jahre. Junge, Junge, Junge. Und Terach, so heißt es hier, starb in Haran. Der Herr aber hatte zu Abram gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zum großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abram, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abram nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abram durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinde Moses. Damals aber waren die Kanaaniter im Land, da erschien der Herr dem Abram und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschien, war ein Altar. Von da zog er weiter auf das Bergland, östlich von Bethel, und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, und er baute dort dem Herrn ein Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach brach Abram auf und zog immer weiter nach Süden. Bis dahin Gottes Wort. Ich möchte noch einmal mit uns zusammen beten. Und dir Dank sagen, Herr Jesus Christus, dafür, dass du selbst uns dein Wort nun öffnen möchtest. Hilf uns zu verstehen, was diese uralte Geschichte mit unserem Leben zu tun hat. Hilf uns zu verstehen, Herr, was du uns heute sagen möchtest. Und hilf uns ebenso, das dann umzusetzen in die Praxis. Amen. Ihr Lieben, das Leben und die Reise Abrams oder wie er später genannt wurde, Abrahams, das ist durchaus vergleichbar mit unserem Leben, ist durchaus vergleichbar mit der Lebensreise eines Christen. Und deswegen wollen wir heute Morgen ein bisschen nachdenken, wie sieht denn die Reise des Glaubens eigentlich aus? Die Bibelkenner, die den Text, den ich eben vorgelesen habe, schon beinahe auswendig können, lesen diese Verse Kapitel 12, 1 bis 4 und dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass Gott Abram in Haran zum ersten Mal aufgefordert hat, in das Land der Verheißung zu ziehen, in das Land Kanaan. Aber das ist ein bisschen kurz gedacht. Wenn man sich ein bisschen näher beschäftigt mit dem Leben Abrams, dann fällt einem einiges auf. Da fällt einem nämlich auf, dass Gott schon viel, viel früher zu Abram gesprochen hatte. In Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 2 bis 4, da hält Stephanus, der erste Märtyrer, nachdem der Herr Jesus Christus am Kreuz gestorben war und wieder auferstanden ist zu neuem Leben, dieser erste Märtyrer Stephanus hielt eine Rede vor dem Hohen Rat. Und bei der Gelegenheit sagt er Folgendes. Er sagte, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abram, als er noch in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen will. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnt in Haran. Und als sein Vater gestorben war, brachte Gott ihn von dort herüber in dies Land, in dem er nun wohnte. Ihr Lieben, somit beginnt die Reise Abrahams viel früher. Sie beginnt in einer Stadt mit dem schönen, kurzen und einprägsamen Namen, den ich uns an die Tafel schreiben möchte. Sie beginnt also in dieser Stadt Ur. Und als Abraham dort loszog, in Ur in Chaldäa, da war das der Startschuss zu einer großartigen Angelegenheit, zu einer großartigen Reise, die ihn zu einem fernen Ziel brachte, das er sich kaum vorstellen könnte. Wenn ich mir vorstelle, wie das gewesen ist, als Abraham auszog aus Ur in Chaldäa, und mir das ein bisschen ausmale, hier haben wir diese Stadt Ur, wenn ich das ein bisschen ausmale, dann stelle ich mir immer vor, wie seine Freunde kamen und sagten, Abraham, was machst du denn eigentlich? Er war nämlich durchs Haus gegangen, runter hin das Haus, hat seine Garage geöffnet, hat sein Kamel rausgeholt und reisefähig gemacht. Und die haben gesagt, Abraham, was machst du? Er sagt, Abraham, ich ziehe ja hier weg. Ja? Wie, du ziehst weg? Warum ziehst du weg? Ich meine, hier in Ur in Chaldäa, da lässt sich wunderbar wohnen, da ist alles prächtig, alles in bester Ordnung. Was bringt dich dazu, wegzuziehen? Und Abraham kratzt sich ein bisschen verlegen hinterm Ohr und sagt, ja, es ist so, Gott hat mir gesagt, ich soll, was? Wie Gott? Ja, also Gott hat gesagt, ich soll losziehen in ein fremdes Land. Okay, Gott hat es gesagt, ja. Gott hat es gesagt, ja, Abraham, naja. Okay, und Abraham, jetzt erklär uns doch mal eines. Wie heißt denn nun eigentlich das Land, in das du da ziehen willst? Und Abraham kratzt sich wieder hinterm Ohr und sagt, es hat einen sehr komischen Namen. Okay, wie heißt das Land? Es heißt, dass ich dir zeigen werde. Das ist ein komischer Name, ne? Das heißt, Abraham musste sich in Bewegung setzen, er musste losziehen und er musste ein Wagnis eingehen, ohne dass er konkret wusste, wie der Karren jetzt läuft und was im Endeffekt sogar sein Ziel ist. Lass uns ein bisschen nachdenken über diese Stadt Ur in Chaldäa, wo die Reise beginnt. Es war eine wohlhabende Stadt. Es war eine große Stadt, eine der ältesten Städte der Welt. Im wahrsten Sinne des Wortes gab es dort in Ur eine uralte Kultur. Eine Kultur, die zurückreicht zu den Anfängen der menschlichen Zivilisation. Die Stadt lag etwa 120 Kilometer westlich von der Mündung des Euphrat und des Tigris in den Zusammenfluss Schatt al-Arab, der bei Basra in den persischen Golf mündet. Ur in Chaldäa. Und diese uralte Stadt symbolisiert noch mehr. Ich glaube, diese Stadt symbolisiert den Urzustand des Menschen. Der Urzustand des Menschen. Die Bibel hat verschiedene Begriffe für verschiedene Gruppierungen von Menschen. Und so redet die Bibel im Neuen Testament vom natürlichen Menschen. Und was ist der natürliche Mensch? Der natürliche Mensch, das ist Otto Normalverbraucher. Der natürliche Mensch, das ist Emma Klawutke. Der natürliche Mensch, das sind Menschen wie du und ich. Aber was ist der Urzustand des Menschen? Josua Kapitel 24, Vers 2 sagt Gott, eure Väter, und gemeint sind die Erzväter, zu denen Abraham zählte. Er sagte, eure Väter wohnten vorzeiten jenseits des Stroms, Terach, Abrahams und Nahors Vater, und jetzt kommt's, und sie dienten anderen Göttern. Sie dienten anderen Göttern. Das heißt, Abraham war ein religiöser Mensch. Und seine ganze Familie war eine religiöse Familie. Und ihr lieben Freunde, ich glaube, das ist typisch für den natürlichen Menschen. Das ist typisch für den Urzustand des Menschen. Der Mensch, so hat einmal ein Philosoph gesagt, ist nämlich hoffnungslos religiös. Und selbst wenn er sich Atheist nennt, irgendwas glaubt er immer. Und Menschen, die mit dem Gott der Bibel nichts zu tun haben wollen, brauchen irgendeine Art von Religion. Und notfalls muss es die Klimareligion sein. Der Mensch braucht immer irgendetwas, woran er sich klammert. Und den Blick auf die Zukunft. Irgendwas will er haben, woran er sich festhalten kann und wofür er leben kann. Der Mensch ist religiös. Und wenn ich durch die Lande reise, sehe ich überall Religion. Man kommt in Deutschland kaum in einen kleineren Ort, der nicht irgendwo eine Kirche hat. Und man reist in andere Länder und findet irgendwelche Sakralbauten, ob das jetzt eine Moschee ist oder was auch immer. Der Mensch ist religiös. Und wenn man mit Menschen versucht, ins Gespräch zu kommen um geistliche Dinge, dann sagt er ganz schnell, ich habe eh meinen Glauben. So würde man es in Österreich sagen. Ich habe eh meinen Glauben. Was heißt das? Das heißt, ich bin katholisch oder protestantisch oder irgendwas, ja, mindestens auf dem Papier. Auf gut Deutsch heißt es, lass mich mal Ruhe. Aber Religiosität. Nur, Religion trügt. Religion trügt. Wir haben das mehrfach hier an dieser Stelle gesagt. Weil Religion immer der Versuch eines Menschen ist, Gott in irgendeiner Form zu befriedigen, wie auch immer Gott für ihn aussucht. Religion heißt immer, der Mensch muss irgendetwas tun und muss sich anstrengen, um dieses Ziel, wie auch immer man es nennen will, ob es Himmel ist oder Nirvana oder die ewigen Jagdgründe oder was immer es sein mag, zu erreichen, da muss ja was tun. Sich anstrengen. Und genau das funktioniert nicht. Nein. Religion ist niemals die Lösung. Das Einzige, worin die Lösung besteht, ist in der Bibel zusammengefasst durch das eine Wort Glauben. Und wir übersetzen das Wort Glauben gerne mit Religion. Das ist ja, was der Mensch sagt. Ich habe meinen Glauben, das heißt, ich habe meine Religion. Aber Freunde, das meint dieses Wort nicht. Was das Wort Glauben meint, ist eigentlich nur richtig übersetzt, wenn wir das Wort Vertrauen an dieser Stelle einsetzen. Wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen. Und das ist genau der Punkt, den Abraham hier erfahren muss und leben muss, als Gott sagte, du Abraham, zieh los in ein Land, das ich dir zeigen werde, eine Reise ins Ungewisse. Und um das zu tun, gibt's nur eines, zu vertrauen. Nämlich darauf zu vertrauen, dass Gott ein Gott ist, der persönlich führt. Ein Gott, dem ich mein Leben anvertrauen kann. Und wenn wir heute Morgen nachdenken über die Reise eines Christen, dann beginnt die Reise eines Christen immer mit einer ganz, ganz wesentlichen Entscheidung. Und diese ganz wesentliche Entscheidung ist ein Schritt über die Linie. Ein Schritt über die Linie. Und der Schritt sieht so aus, dass der Mensch sagt, jawohl, Herr Jesus Christus, bisher habe ich ohne dich gelebt. Ich habe gemeint, ich käme klar ohne dich. Ich habe gemeint, ich kann mir meine Religion zusammenstricken, wie es mir gerade passt. Aber jetzt gebe ich es auf. Nein, ich möchte jetzt von diesem Augenblick an dir mein Leben anvertrauen. Ich möchte beginnen, mit dir zu leben. Und wenn ich versuche, deutlich zu machen, anhand eines Bildes, was es heißt, den im Urzustand des Menschen zu leben, dann kann ich nur dieses Bild verwenden, was wir sehen. Wir sehen den Kreis hier, und dieser Kreis symbolisiert unser Leben. Und mittendrin in diesem Kreis habe ich einen Stuhl gezeichnet, und dieser Stuhl symbolisiert den Thron unseres Lebens. Und jetzt nehme ich meinen Pinsel und mache auf diesen Thron ein dickes E. Und dieses E steht nicht für den Egon, sondern für das Ego des Menschen. Ich. Das ist der Urzustand des Menschen. Ich lebe mein Leben, wie es mir gefällt. Ich tue das, was mir Spaß macht. Was interessiert mich, was Gott darüber sagt? Das war der Urzustand Abrahams. Und um zu zeigen, was das Göttliche anbelangt, da nehme ich jetzt meinen Pinsel wieder zur Hand und ich male ein Kreuz als Symbol für Christus. Und Christus ist außerhalb des Lebens eines Menschen. Warum? Weil der Urzustand des Menschen sagt, der Mensch hat diese Entscheidung noch nicht getroffen. Er hat den Schritt über die Linie noch nicht gewagt. Er hat sein Leben Christus nicht anvertraut. Und solange er das nicht tut, verharrt er in diesem Urzustand, der natürliche Mensch, wie die Bibel sagt. Und merken wir, das Entscheidende ist ein Schritt. Das Entscheidende ist nicht das Mitgliedsausweis für irgendeine Religion. Das ist nicht, ob in unserem Stammbuch jetzt steht, evangelisch, katholisch, freikirchlich oder was auch immer. Es ist nicht die Taufe, sondern das Entscheidende ist ein Schritt. Das Vertrauen. Ich vertraue ihm mein Leben an. Und das ist genau das, was gemeint ist, wenn wir dieses alte, antiquierte Wort gebrauchen, das es aber besser ausdrückt als jedes andere Wort der Welt. Und ich meine das Wort Bekehrung. Das ist Bekehrung, der Schritt über die Linie. Hebräer Kapitel 11, Vers 8 sagt, durch den Glauben, was heißt Glauben? Nicht Religion, durch Vertrauen, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Dieser Schritt im Glauben, das ist die radikale Wendung im Leben eines Menschen. Es markiert die Entscheidung, Jesus zum uneingeschränkten Herrn des Lebens zu machen. Es ist Jesus, der auf dem Thron unseres Lebens sitzen möchte, der unser Leben regieren möchte. Paulus kannte das. Jetzt springen wir ins Neue Testament. Der Apostel Paulus sagte, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Leider leben viele Christen heute nach einer ganz anderen Devise. Die Devise, nach der viele Christen leben, die lautet, Leben ist mein Gewinn und wenn ich sterbe, dann habe ich Christus. Aber das ist nicht Nachfolge. Das ist nicht entschiedenes Christsein. Wie ging es nun weiter mit Abraham? Wir haben es gelesen. 1. Mose Kapitel 11, Vers 31. Da nahm Terach seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran, und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abram, und führte sie aus Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu ziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Die Absicht, der Plan Gottes war, diese Familie in das Land Kanaan zu bringen. Das Land, das wir heute Israel nennen. Das war der Plan Gottes. Und sie unternahmen diese Wanderung und aus logistischen Gründen marschierten sie diese weite Strecke zunächst einmal Richtung Nordwesten. Und der Weg führte sie zunächst einmal in diese Richtung, bis sie schließlich, so sagt die Bibel, in eine Stadt kamen, deren Name so ähnlich lautete wie der eines Verwandten des Abraham. Und das ist schon mal ein bisschen irreführend. Aber sie kamen nach Haran. Und das heißt, sie kamen nach Haran und sie wohnten daselbst. Sie zogen entlang des Euphrats. Das war eine wichtige und bekannte Handelsstraße, also logisch, diesen Weg zu nehmen. Reiseroute war gut gewählt. Und hinzu kommt, dieser Ort Haran war ein großartiger Ort. Ein großartiger Ort. Es war ohne Zweifel ein Ort, an dem sich gut leben ließ. Woher wissen wir das? Das kann man daran erkennen, dass diese Familie Abrams und die Familie Terachs, dass sie im Laufe der Zeit, die sie dort in Haran verbrachten, immer reicher wurde. Die Herden, die wuchsen an. Aber nicht nur die Herden, auch die Zahl der Bediensteten. Alles nahm ständig zu. Alles war bestens in Haran. Aber es gab ein Problem. Und das Problem bestand darin, Haran war noch nicht der Ort, an dem Gott sie haben wollte. Es war nicht der Ort, an dem Gott sie haben wollte. Und wenn ich wieder versuche, das ein bisschen deutlich zu machen anhand eines Bildes, dann erinnern wir uns daran, der Kreis symbolisiert das Leben, der Thron im Leben stellt die Frage, wer regiert jetzt unser Leben? Und ich muss wiederum meinen Pinsel nehmen und ich mache wiederum ein E auf den Thron. Und der einzige Unterschied zwischen diesem Bild und diesem Bild besteht in einem. Besteht darin, dass Gott irgendwo im Leben seinen Platz hat. Denn Abraham hatte ja diese Entscheidung getroffen, mit Gott zu gehen. Und für uns symbolisiert eben das Kreuz Gott. Gott hat irgendwo einen Platz im Leben des Abraham. Das war neu. Das war ja vorher nicht da. Das war seine Entscheidung. Seine Entscheidung war, sein Leben Gott anzuvertrauen. Aber sehen wir das Problem? Das Problem besteht darin, dass das Ego immer noch auf dem Thron ist. Und wiederum gebraucht die Bibel eine interessante Beschreibung. Hier haben wir gesagt, das ist die Situation des natürlichen Menschen, der Urzustand des Menschen, so nennt das die Bibel. Aber was wir hier sehen können, dafür gibt es einen anderen Ausdruck. Und der Ausdruck ist befremdend. Aber die Bibel redet an der Stelle vom fleischlichen Christen. Vom fleischlichen Christen. Bitte, das heißt jetzt nicht, dass alle Christen Vegetarier oder gar Veganer sein sollten. Da wäre ich keiner. Ein fleischlicher Christ ist nicht einer, der nicht auf sein Schnitzel am Sonntagmittag verzichten kann. Sondern ein fleischlicher Christ ist ein Mensch, der sein Leben, obwohl er Christus kennt, obwohl Christus einen Platz hat in seinem Leben, sein Leben doch gerne in der Hand hält und gerne bestimmen möchte, wo es lang geht. Und ihr Lieben, Tatsache ist, dass das zutrifft auf viele, viele Christen. Viele, viele Christen sind in dieser Situation, dass sie wohl eine Entscheidung getroffen haben für Jesus, dass sie ihr Leben dem anvertraut haben, der am Kreuz für sie gestorben ist. Aber dennoch ihr Leben selbst in der Hand halten möchten. Ja, das Kreuz ist im Kreis. Christus ist da. Und wie haben wir eben gesagt? Manchmal wird das verdreht, was Paulus ausgedrückt hat. Leider leben viele Christen nach der Devise, das Leben ist mein Gewinn und wenn ich sterbe, dann habe ich Christus. Er ist ja da. Aber das ist nicht damit gemeint. Seht ihr, so war alles bestens in Haran. Prima, toll. Das Einzige war, es war nicht der Ort, an dem Gott sie haben wollte. Und dann haben wir eben einen Satz gelesen, den ich ungeheuer tragisch finde. Haben wir das gemerkt? Da heißt es ja, und Terach wurde 205 Jahre alt und starb in Haran. Wisst ihr, ich glaube, Gott hatte zu dem Vater Abrahams genauso gesprochen wie zu Abraham. Und er hatte das gleiche Ziel mit Vater und Sohn und der ganzen Sippe. Das war der Plan Gottes für ihr Leben. Aber dieser Terach war kleben geblieben dort in Haran. Er starb, bevor er zu dem Ziel kam, das Gott mit ihm hatte. Und plötzlich merken wir, wie ernst das ist. Hey, du und ich, wir sind Menschen, für die Gott einen Plan hat. Und der Plan, den Gott für unser Leben hat, ist, dass er unser Leben regieren möchte. Und dass er uns gebrauchen möchte in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, als ein großartiges Zeugnis für ihn. Und viele Christen werden darüber alt und sterben und kommen nicht an dieses Ziel. Ich sage nicht, dass sie verloren sind. Sie haben ja Christus. Aber sie leben ein Leben, das die Bibel als das Leben eines fleischlichen Christen bezeichnet. Wisst ihr, und dann begeistert mich das, wenn ich diesen Text lese. Es ist so großartig, dass Gott auch da immer noch spricht. Und dass Gott auch den Abraham ganz neu anspricht, neu ruft wozu? Um ihn an den Platz der Bestimmung zu bringen. Abraham, du weißt doch, ich habe mehr vor mit dir. Ich möchte dich zu einem größeren Ziel bringen. Und so redet Gott ganz neu mit Abraham und sagt, Abraham, komm, mach dich auf die Socken und zieh wieder los. Nimm deine Sippe, nimm deine Frau, nimm deinen Neffen, nimm deine Knechte und Mägde und zieh los, damit du zu dem Ziel kommst, wo ich dich haben möchte. Und so muss Abraham wieder losziehen. Muss sich in Bewegung setzen, mit seiner ganzen Herde und allem, was dazu gehört. Und von Haran ziehen sie los und kommen schließlich dorthin, in dieses Land, das das Land der Bestimmung ist, das Land Kanaan. Oh, wunderbar. Jetzt ist Abraham im Himmel. Jetzt ist er in einer fantastischen Situation. Hier sitzt ein kleiner Kollege da, der schüttelt energisch den Kopf, du hast recht. Nee, Abraham ist nicht im Himmel. Hab vorgestern in Ostfriesland einen netten Spruch gesehen. Hinterher habe ich gedacht, hättest du das Schild mal gekauft. Wisst ihr, was drauf stand auf diesem Schild? Wer den Himmel auf Erden sucht, hat offensichtlich in der Geografie nicht aufgepasst. Stimmt. Es gibt ihn nicht, den Himmel auf Erden. Und wer meint, wenn er verbindlich mit Jesus lebt und wenn Jesus das Leben regiert, dass dann alle Probleme gelöst sind, alles bestens, keine Schwierigkeiten mehr, der irrt gewaltig. Aber lass uns zunächst einmal auf das entsprechende Bild kommen. Denn hier ist eine ganz entschiedene Wende eingetreten. Denn jetzt lässt Abraham sich von Gott regieren. Jetzt hört er auf das, was Gott sagt. Oh, das Ego ist noch da. Das E kommt jetzt nicht neben den Kreis. Denn wir walten unser olles Ego ja nicht los. Und so male ich das E in den Kreis, aber eben nicht auf den Thron. Das ist der große Unterschied. Und jetzt, wie sieht's aus? Himmel auf Erden gibt's nicht. Und das merkt Abraham ganz schnell. Er kommt nämlich in das Land und dann heißt es, es waren die Kanaaniter im Land. Und wenn Abraham als der erste große Camper, ja, jetzt meint, er kriegt da einen wunderschönen Stellplatz mit Elektroanschluss und mit Frischwasser und Ausblick auf einen idyllischen See, nee, Pustekuchen. So sah das nicht aus in Kanaan. Er befand sich immer noch in einer Halbwüste. Trockenheit zu bestimmten Zeiten. Zu anderen Zeiten blühte es. Und egal, wohin er kam, es war immer zu wenig Futter für seine Viecher. Und deswegen musste Abraham immer weiterziehen und immer weiterziehen, dort im Land Kanaan. Und musste seine Zelte immer wieder abbauen und wieder neu aufrichten. Zelte, Camper. Jeder Camper weiß, ein Zelt ist ein Provisorium, ne? Deswegen habe ich ja einen Wohnwagen. Aber ein Vorzelt ist auch ein Provisorium. Und das Verrückte bei Zelten ist, wenn du 3 oder 4 Heringe rausmachst, dann klappt das ganze Gebilde zusammen und nichts hat mehr Bestand. Was für ein Bild für unsere Welt, in der wir leben, die so fragil ist. Ja, Abrahams Welt war auch fragil. Kanaaniter im Lande und keine grünen Wiesen. Und er blieb Camper. Er blieb Camper sein ganzes Leben lang. Und er hat nicht gemeckert darüber. Er hat nicht gemotzt. Sondern er blieb Camper, weil er eine Verheißung Gottes hatte. Und diese Verheißung Gottes war, eines Tages, lieber Abraham, eines Tages, da wirst du in einer Stadt wohnen, die Gott selbst gebaut hat. Und du wirst ein festes Haus haben, eine feste Wohnung haben in dieser Stadt und du wirst nie wieder weg wollen. Das ist das Bild, das Gott für Abraham hat. Das Bild des Himmels. Aber lass uns doch einmal schauen, wie das aussieht dort in Kanaan, im Land der Kanaaniter. Das sind 3 Dinge, die fallen mir ganz spontan auf, wenn ich in unseren biblischen Text hineinschaue. Das erste ist nämlich, dass Gott spricht. Das erste ist, dass Gott spricht. Und das, was ich hier aufgemalt habe, wo Gott seinen Plan, seinen Platz hat auf dem Thron des Lebens eines Menschen. Das zeigt, Gott ist ein redender Gott. Gott spricht zu mir. Gott führt mich konkret. Und das war völlig entscheidend im Leben des Abrahams. Und im weiteren Verlauf der Abraham-Geschichte hat Gott Dinge zu Abraham gesagt, die er rational überhaupt nicht begreifen konnte. Aber wir merken, dass Abraham gelernt hat, Gott zu vertrauen. Gott spricht. Und dann sehe ich, wie Abram dort ankommt und von seinem Kamel runterspringt und er macht was völlig Verrücktes. Er sucht sich Steine, große Felssteine, und schichtet diese Steine aufeinander. Und dann sind die Kanaaniter da und gucken sich das an und denken, der hat eine bekloppte Art, ein Haus zu bauen. Was macht der Typ da eigentlich? Und dann fing der auch noch an zu reden. Ich meine, wenn du heute durch die Fußgängerzone einer Großstadt gehst, dann ist es ein völlig normales Bild. Du siehst ständig Leute, die reden mit irgendjemandem, den du nicht sehen kannst. Und die quatschen in ihr Handy. Aber wisst ihr was? Abraham hatte kein Handy. Wirklich, es gab mal eine Zeit, wo es die Dinger noch nicht gab. Glückliche Zeit. Aber als die Kanaaniter sahen, dass Abraham dort mit jemandem sprach, den man offensichtlich nicht sehen konnte, haben die sich natürlich gefragt, ist bei dem vielleicht ein psychoanalytischer Test nötig? Mit anderen Worten, tickt er ganz richtig? Und sie tippen ihm von hinten auf die Schulter und sag mal, was machst du da eigentlich? Und wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube dann, dass Abraham sich dann rumgedreht hat und hat gesagt, Jungs, ich muss euch was erklären. Dass ich hier bin, das ist nicht meine Idee. Das ist überhaupt nicht auf meinem Mist gewachsen. Sondern ich bin hier, weil ich Gott erlebt habe. Und ich habe erlebt, dass Gott mich ganz konkret führt. Ich habe mich diesem Gott anvertraut. Und weil ich mich ihm anvertraut habe, hat er mich hierhin gebracht, hierhin an Ort und Stelle. Ich bin ein Mensch, der sich von Gott geführt weiß. Und ich habe es aufgegeben, meine eigenen Wege zu gehen. Mit anderen Worten, Abraham gab Zeugnis, so nennt man das, Zeugnis von dem, was er mit Gott erlebt hatte. Ein Zeuge kann ja immer nur von dem reden, was er selbst erlebt hat. Und Abraham hatte Gott erfahren. Und jetzt sagst du wahrscheinlich, aber woher weißt du das? Da ist es interessant, mal in den Luthertext zu schauen, den Luthertext der Bibel. Da heißt es nämlich an dieser Stelle, und Abraham baute dem Herrn einen Altar und predigte den Namen des Herrn. Er predigte sogar. Er konnte die Klappe nicht halten, weil er begeistert war von Gott. Und das, was wir hier sehen, das nennt die Bibel eben den geistlichen Christen. Und das ist ein Kennzeichen des geistlichen Christen, nämlich dass Gott spricht und dass der Mensch ein Altar baut. Das ist das Zeichen der Gemeinschaft mit Gott. Und dass er den Namen des Herrn anruft. Das ist ein Kennzeichen des geistlichen Christen. Das ist das Kennzeichen eines Lebens, des Lebens eines Menschen, der verbindlich mit Jesus lebt. Merken wir was? Heute Morgen steht diese Frage vor uns. Und wir schauen diese Kreise an. Und die Frage ist, was ist dein Leben? Regierst du dein Leben selbst und ist Gott irgendwo außen vor? Dann lade ich dich ein, heute Morgen die Entscheidung zu treffen für ein Leben mit ihm. Und das in Anspruch zu nehmen, was der Sohn Gottes am Kreuz von Golgatha tat, als er für dich starb. Vertrau ihm dein Leben an. Oder bist du ein fleischlicher Christ, der sein Leben selbst regieren möchte? Zwar ist Gott irgendwo im Leben, mal mehr, mal weniger sichtbar, aber im Grunde regierst du dein Leben selbst. Dann hör ganz neu auf die Stimme Gottes, so wie Abraham es tat. Und mach dich neu auf die Socken, hinein in die Verbindlichkeit, hinein in ein verbindliches Leben mit Jesus. Oder ist das deine Situation? Du bist ein geistlicher Christ, das heißt ein Mensch, der erlebt, dass Gott spricht der wiederum mit Gott spricht, ein Leben lebt am Altar und ein Zeugnis ist für ihn, hey, dann achte darauf, dass das so bleibt. Ich sagte, Kanaan ist nicht der Himmel. Es gibt ihn nicht, den Himmel auf Erden. Und auch im Leben des Abraham verlief es im Weiteren absolut nicht glatt. Das geschah schon sehr bald. Sehr bald berichtet die Bibel nämlich, dass es eine Hungersnot gab. Es gab nichts zu essen. Und Abraham sah seine Familie. Und zu seiner Familie gehörten zwar damals noch keine Kinder, aber seine Knechte und Mägde, die waren mit eingeschlossen. Das war die Sippe Abrahams. Menschen, für die er Verantwortung trug. Seine Herden. Und was machte er? Er traf ganz spontan eine Entscheidung. Und er sagte sich, hier können wir nicht bleiben. Das ist nicht gut. Lass uns was tun. Und was machte er? Er nahm alles seine Bediensteten, seine Herden und er zog los nach Ägypten. Ich will euch nur eines sagen. In Ägypten gab es massive Schwierigkeiten. Warum? Warum kam er in dicke Probleme? Deswegen, weil hier diese Verschiebung eingetreten war. Plötzlich war das Ich wieder auf dem Thron. Plötzlich war Gott wieder irgendwo daneben. Und Abraham kam so in die Bredouille, dass es nur eine Möglichkeit gab. Gott musste ihn da wieder rausholen. Und als er das endlich kapierte, zog er wieder zurück nach Kanaan. Merkt ihr, in diesem Zwiespalt leben wir immer wieder. Und die Konsequenzen dieses kleinen Abstechers nach Ägypten, die waren gewaltig. Ich will nur ein Stichwort nennen. Da habt ihr wahrscheinlich dieses Jahr schon drüber gesprochen, als es um die Jahreslosung ging. Dort in Ägypten hat er neue Knechte und Mägde dazu gewonnen. Und eine seiner Mägde hatte den Namen Hagar. Und diese Hagar wurde später zu einer Stolperfalle im Leben des Abrahams. Und er hat großen Mist gebaut mit dieser Frau. Er hat sie mitgebracht aus Ägypten. Wir müssen immer aufpassen, was wir von unseren Abstechern mitbringen. Aber eines ist eine Tatsache. Abraham hat gelernt daraus, immer wieder hinzukommen in diese Situation, dass Gott sein Leben regiert und dass Gott auf dem Thron sitzt. Die Konsequenzen waren gewaltig. Aber Abraham fand wieder zurück zum Altar. Und vielleicht ist das dran bei dir heute Morgen. Wieder zurückzukommen zum Altar. Wieder zurückzukommen in die Gemeinschaft mit ihm. Wieder zurückzukommen dahin, wo Gott redet, wo du mit ihm redest, wo du von ihm redest und ihn bezeugst. Und deswegen steht die Frage vor uns heute Morgen. Wie sieht bei dir die Reise des Glaubens aus? Und an welcher Position befindest du dich? Ich möchte mit uns beten. Und dir Dank sagen, Herr Jesus Christus, dafür, dass diese alte Geschichte von Abraham hineinsprechen will in unsere Situation. Ich möchte dir Dank sagen dafür, Herr Jesus Christus, dass du ein Ziel für uns hast. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Hilf uns, Herr Jesus Christus, dass du mit uns zum Ziel kommst. Amen.